Heute im New Lawyers Podcast Sophie Pollock, Venture-Partnerin beim Female Catalyst Fund AUXO.
Aber man rennt raus, man hat einen super Markt, man hat ein gutes Produkt, aber die Feinheiten, die klärt man auf dem Weg. Und da werden Fehler gemacht und diese Mentalität im Startup, die ist unheimlich schön, dass eben Fehler in Ordnung sind, aber dass man sie schnell identifiziert und dann weitermacht.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Sophie Pollock ist Venture-Partnerin beim Female Catalyst Fund AUXO und Initiatorin der Initiative Stay on Board. Aufsehen konnte sie zuletzt auch durch die Elterngeldpetition erregen, welche sie gemeinsam mit Verena Pauster vorangetrieben hat. Wie ihr Weg aus der Großkanzlei über ein Startup bis hin zur Investorenseite aussah und was sie motiviert, sich neben ihrem Job auch noch politisch zu engagieren, darüber möchte ich in der heutigen Folge mit ihr sprechen. Liebe Sophie, sehr schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ich weiß nicht, ob du schon weißt, aber wir starten ja immer mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Und deswegen meine erste Frage an dich. Was wolltest du als Kind werden?
Ich wollte Tierärztin werden.
Ja?
Ja, ich wollte Tierärztin werden. Ich war sehr gefestigt da drin. Hab dann so Schülerpraktika gemacht, auch in dem Bereich. Aber naja, wie du weißt, ist daraus nichts geworden. Also ich habe erst in der Kleintierpraxis ein Praktikum gemacht und habe dann gemerkt, da therapiert man mehr die Besitzer der Tiere als die Tiere selber. Und habe es dann nochmal, weil ich auch selber geritten bin und eben dieses Umfeld, Stall, Pferde, Kühe, was auch immer, gut kannte, habe ich es bei einer Großtierpraxis versucht und habe dann aber gemerkt, dass es irgendwie so 200 Schweineimpfen am Tag auch nicht so meine Vorstellung von dem ist, was ich später mal machen möchte. Und damit ist der Traum eigentlich schon vor dem Abi für mich dann geplatzt.
Wobei der Sprung von Tiermedizin zu Jura ja nochmal relativ weit ist.
Absolut, ja. Also ich habe auch nochmal einen Umweg über BWL genommen, was ich eigentlich angefangen habe zu studieren und damit sehr unglücklich war in Hamburg. Und ich hatte eine Vorlesung im Privatrecht im Rahmen dieses BWL-Studiums, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und da ich ansonsten im BWL-Studium nicht viel abgewinnen konnte, dachte ich, na gut, ich gucke mir das mal an, was die Juristen und Juristinnen da eigentlich machen. Ich hatte das für mich gar nicht auf dem Schirm, dass ich Jura studieren wollen würde. Und dann saß ich im Endeffekt am Ende des ersten Semesters mehr in den Vorlesungen der Juristen und Juristinnen als in meinen eigenen BWL-Vorlesungen. Und so habe ich dann relativ schnell den Switch gemacht und habe angefangen, Jura zu studieren.
Ja, das hört sich sehr, sehr spannend an und passt auch zu dem, was danach passiert ist. Denn du bist ja dann von deinem Start in der Großkanzlei bei Osborne Clark recht schnell zum Startup gekommen. Wie kam es dazu?
Genau, also ich habe bei Osborne Clark angefangen und war da im Bereich Venture Capital, eine der ersten Anwältinnen hier in Berlin in dem Team. Wir haben das aufgebaut, diesen Bereich, der war damals noch, wurde etwas stiefmütterlich, so als die kleine Schwester von den M&A-Deals immer betrachtet, aber Osborne Clark war da schon recht mutig und hat sich darauf fokussiert und eine ganze Practice Group eben darauf ausgerichtet und da haben wir Startups und Investoren beraten und somit hatte ich über mein privates Umfeld hinaus auch im Beruflichen dann einfach viele Touchpoints mit den Startups und dem Startup-Ökosystem in Berlin. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich mochte dieses dynamische Umfeld, was immer so eine Aufbruchsstimmung auch verbreitet hat und habe da eine große Leidenschaft gefunden. Habe aber relativ schnell dann im Job gemerkt, obwohl ich im Studium alles darauf ausgelegt hatte, in eine Großkanzlei zu kommen und als Anwältin explizit auch zu arbeiten, mehrere Praktika gemacht habe, habe ich im Job gemerkt, dass es mich nicht erfüllt, dass mir einfach gewisse Dinge fehlen und in meiner täglichen Arbeit. Und dann habe ich...
Welche waren das in erster Linie?
Also ich fand, dass die Arbeit relativ repetitiv war nach kurzer Zeit und auch eine Stillarbeit in gewisser Weise immer wieder war, die ich aus dem Studium ja kannte durch das Lernen und durch die Praktika, aber die ich dann einfach in meinem Berufsalltag so nicht in diesem Ausmaß haben wollte, weil man viel an den Verträgen sitzt, auch alleine an den Verträgen sitzt und der Alltag nicht unbedingt davon dominiert ist, dass man kreative Lösungen für Probleme findet, sondern eben auch Dinge abarbeitet, natürlich gerade als Junior. Mir hat allerdings auch die Perspektive später gefehlt. Wenn ich mir die Partnerinnen und Partner angeguckt habe, habe ich mich persönlich da nicht gesehen, weil mir viel auch so das Kreative, das Unternehmerische gefehlt hat. Und den unternehmerischen Aspekt, den kann man da immer nur so zu ganz kleinen Teilen ausleben. Ich habe mich schon dann schnell mehr für die Geschäftsmodelle meiner Mandantin interessiert als für die eigentliche juristische Vertragsarbeit und habe gemerkt, dass eben gerade dieses Unternehmerische mir fehlt und ja, diese Problemlösung auf einem anderen Level.
Was ja von Mandantenseite ein Traumbild des Anwalts oder der Anwältin ist, jemand, der sich auch mit der Firma tatsächlich auseinandersetzt und da ein Verständnis dafür entwickelt, was man eigentlich macht und dann natürlich rechtlich auch nochmal ganz anders beraten kann. Aber es kam anders. Es kam ein Startup dann sozusagen dazwischen und dann bist du gewechselt oder wie kam es dazu?
Genau, ich bin erstmal rausgegangen. Ich habe erstmal ganz viel Mut gefasst. Es war wirklich schwer, muss ich sagen. Das gehört auch noch zu der Geschichte auf jeden Fall dazu, dass es mir schwer gefallen ist, den Mut zu fassen, aus der Kanzlei rauszugehen, weil ich ja so viel investiert hatte, Zeit, ganz viel Lernen, auch Geld natürlich mit meiner Ausbildung und dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass du hier nicht glücklich bist. Aber dann habe ich irgendwie doch es gewagt und bin ins kalte Wasser gesprungen, habe gekündigt und bin erstmal mit meinem damals Freund, mittlerweile Mann, ins Silicon Valley gegangen. Und habe da mir eine Auszeit genommen, überlegt, ob ich selber gründe, hatte auch eine Idee. Zum Glück along the way gemerkt, dass die nicht den durchschlagenden Erfolg haben wird. Also habe es genug geprüft und von allen Seiten beleuchtet, dass ich dann gemerkt habe, okay, das wird in der Umsetzung nicht so, wie ich es mir ausmale und habe die Idee also wieder ad acta gelegt. Und dann kam eine Nachricht von einem befreundeten Unternehmer, der gerade ein Startup aufgebaut hat, dass sie vor einer sehr, sehr großen Finanzierungsrunde für ihr junges Unternehmensleben stehen, also ganz, ganz früh in ihrem Unternehmenszyklus und dass sie eine große Due Diligence vor sich haben mit einem amerikanischen Investor und sie dringend Hilfe brauchen, weil die Company wirklich gar nicht darauf ausgestellt ist und ausgerichtet ist und wir diese Due Diligence irgendwie meistern müssen und ob ich helfen könnte, weil ich das ja nun auf Kanzleiseite zur Genüge gemacht habe, auf Projektbasis. Und dann habe ich gesagt, na gut, es ist auch an der Zeit, mal wieder Geld zu verdienen. Ich gehe zurück nach Berlin, das mache ich. Und dann war es eigentlich nur für 6 Wochen ausgelegt. Das war dann eben Choco, wo ich reingegangen bin, um sie für die Finanzierungsrunde fit zu machen. Und dann ist es so, wie es bei einem Startup ist. Es bleibt nicht bei der tatsächlichen Aufgabe, sondern es ging dann um viel, viel mehr. Plötzlich war ich in Managemententscheidungen mit eingebunden und habe irgendwie die Expansion in die USA gefühlt geleitet. Und dann hat der CEO auch schon ziemlich schnell gesagt, wir brauchen dich hier dauerhaft an Bord, willst du Teil des Managementteams werden? Und so bin ich wirklich durch einen Zufall, muss man sagen, dann bei diesem mittlerweile Unicorn gelandet.
Und wenn du jetzt dein tägliches Arbeiten in der Kanzlei mit deiner täglichen Arbeit im Startup vergleichst, was würdest du sagen, sind da so die größten Unterschiede?
Also die größten Unterschiede sind, dass man als alle im Startup an einem Strang ziehen, weil sie alle ein Produkt nach vorne treiben. Bei uns war das eine Software, die wir eben verkauft, vertrieben haben, groß gemacht haben. Und dieser Spirit, den spürt man schon sehr. Diese Aufbruchsstimmung, diese Motivation auch von den vielen jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dann ist es natürlich so, dass man grundsätzlich einen zugewiesenen Aufgabenbereich hat, aber dass immer wieder neue, unerwartete Dinge dazukommen. Man muss sehr schnell agieren. Man muss schnell und vor allen Dingen unkomplizierte Lösungen finden. Man muss mutig sein, ganz anders als in der Kanzlei. Man muss extrem mutig und schnell Lösungen finden, die vielleicht auch manchmal nicht funktionieren. Also es geht nicht darum, sich abzusichern, sondern es geht häufig darum, einfach erstmal Dinge zu machen, auszuprobieren und erst hinterher aufzuräumen und nicht vorher, wenn es mal nicht geklappt hat oder auch wenn es geklappt hat. Und das ist, finde ich, so der größte Unterschied.
Und würdest du aber sagen, dass die Arbeit in der Kanzlei dich darauf bis zu einem gewissen Grad auch vorbereitet hat, also wichtig war? Oder hättest du dir im Nachhinein auch einen Direkteinstieg im Startup vorstellen können, also nach deiner Ausbildung, nach deinen Examina?
Nein, also die Ausbildung in der Kanzlei war wirklich eine gute Schule, weil sie mir beigebracht hat, das große Ganze zu sehen und Strukturen einzuziehen. Und das war etwas, was mir immer sehr geholfen hat in meiner Arbeit, wirklich dieses strukturierte Vorgehen und auch dieses Problembewusstsein, was man definitiv ändern muss, wenn man in einem Startup arbeitet, ist dann, wenn man ein Problem identifiziert hat, nicht nur Bedenkenträger zu sein und darauf hinzuweisen und vielleicht ein Stoppschild zu zeigen, sondern zu sagen, ich habe auch hier eine unkomplizierte kreative Lösung dafür gefunden. Manchmal bewegen die sich auch in juristisch ja, unbeackerten Feldern und den Mut muss man haben, das dann zu tun. Aber das war ein großer Unterschied. Nichtsdestotrotz hatte ich ein ganz anderes Problembewusstsein und konnte deswegen auch in den Managemententscheidungen des Unternehmens natürlich nochmal eine andere Rolle spielen und uns so ein bisschen auf die Dinge, die da kommen, vorbereiten. Und insofern Struktur, Problembewusstsein war definitiv etwas, was ich als Handwerk in der Kanzlei gelernt habe.
Du hast jetzt schon mehrmals die Managementaufgaben angesprochen. Das ist ja etwas, mit dem man im Jurastudium und auch in der Kanzlei eigentlich, ich würde sagen, fast gar nichts zu tun hat. Ist das was, was man sich eigenständig dann aneignen muss, wenn man in so eine Rolle geht? Oder wie bist du da vorgegangen? Was war da dein Plan?
Ich bin da so reingewachsen. Also man lernt es gar nicht im Studium. Ich habe es in der Kanzlei, wie du sagst, auch nicht gelernt. Ich hatte Verantwortung für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und das war's. Und plötzlich leitet man relativ schnell große Teams. Und da wird man ins kalte Wasser geschmissen. Und wir haben das so gemacht, dass wir auf Management-Ebene schon auch Coachings gemacht haben. Wir haben immer wieder so Leadership-Offsites gehabt, um uns da auch abzustimmen bezüglich unserer Führungsart und die Kultur, die wir da implementieren wollen. Ich denke, im Endeffekt ist es auch eine Typfrage. Ich habe es immer sehr gemocht oder mag es einfach sehr, auch ein großes Team zu haben und für die Leute da zu sein, sie zu leiten. Da muss man sich auch so ein bisschen auf seine Empathie, sein Gefühl für Mitarbeitende verlassen und gleichzeitig eben in Absprache mit den anderen Managern dann in diese Rolle reinwachsen. Und ich hatte auch Mentoren und Mentorinnen, die mir da zur Seite standen und die ich immer wieder gefragt habe und wo ich mir wirklich auch Input geholt habe, aber auch über andere Dinge, Bücher, Podcasts. So banal das klingt, aber das hat definitiv auch geholfen.
Was würdest du sagen, war eins deiner größten Learnings aus dieser Zeit?
Keine Angst zu haben, mutiger zu sein. Ich war extrem zurückhaltend, damit Entscheidungen zu treffen, habe ich gemerkt in dieser Zeit dann bei Choco, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Aber der Mut und die Entscheidungsfreude wird einem im Studium, im Jurastudium abtrainiert. Und also davon bin ich fest überzeugt. Und das stand mir auch in meinem Privatleben oder in anderen Bereichen meines Lebens mehr im Weg, als ich es überhaupt wahrgenommen habe. Und mutig sein, Entscheidungen treffen, ist definitiv etwas, was ich ganz stark damit mitnehme und gelernt habe.
Ja, und dieses auch ganz, was du schon beschrieben hast, dieses schnell in die Umsetzung gehen, gar nicht wirklich jede Eventualität nochmal ausklamüsern, sondern tatsächlich zu sagen, wir probieren es aus und wenn wir sehen, so funktioniert es nicht, einfach nochmal einen anderen Weg einschlagen. Das ist natürlich sehr Startup-typisch. Und sehr kanzleiuntypisch, würde ich sagen.
Wir hatten immer einen Merksatz, der hieß immer einfach nur fail fast. Also mach deine Fehler schnell und die sind nicht schlimm. Mach Fehler, das wird passieren, weil wir auch beispielsweise ein Produkt hatten, wo wir einen sogenannten Product Market Fit erstmal wirklich finden mussten. Also erstmal auch das Produkt sogar noch schleifen mussten, die Monetarisierung wirklich fixieren mussten, wie die eigentlich funktioniert. Das kann man sich bei bestehenden Unternehmen gar nicht vorstellen. Aber man rennt raus, man hat einen super Markt, man hat ein gutes Produkt, aber die Feinheiten, die klärt man auf dem Weg. Und da werden Fehler gemacht und diese Mentalität im Startup, die ist unheimlich schön, dass eben Fehler in Ordnung sind, aber dass man sie schnell identifiziert und dann weitermacht.
Und bei Choco hat das ja auch sehr gut funktioniert, ne? Die Firma ist ja mittlerweile mit über 1 Milliarde Euro, du hast schon erwähnt, Unicorn-Status bewertet. Würdest du sagen, dass sich durch dieses extrem schnelle Wachstum, dieses Scale-Up-Wachstum auch nochmal viel verändert hat? Also wurden die Ansprüche an dich auch andere?
Ja, absolut. Also allein schon durch die Personen, die eingestellt worden sind, war das natürlich so und die Masse an Mitarbeitenden. Also wir sind, als ich gekommen bin, waren wir so 50 ungefähr und als ich dann vor knapp einem Jahr gegangen bin, waren wir über 700 Leute. Und das innerhalb von 3 Jahren. Und da haben sich Strukturen verändert, da haben sich Prozesse verändert und da hat sich auch das Team verändert. Und die Ansprüche natürlich auch. Die Bereiche wurden Stück für Stück wieder spezifischer. Man hat also vom Generischen, so dieses, dass man irgendwie vieles abgedeckt hat, hat man den Spezialisten, jetzt bei meinem Beispiel zum Beispiel für die USA, was ich vorhin angesprochen hatte, hat man dann jemanden reingeholt, zum Glück, wegen der Arbeitszeiten. Die sind wirklich undankbar, wenn man so viel mit den USA aus Deutschland arbeitet. Mhm, hat man jemanden reingeholt, der in Amerika sitzt, der dort vor Ort ist und den Bereich übernimmt. Und so wurde das dann alles so ein bisschen spezialisierter wieder. Und die Ansprüche sind auch gestiegen, aber man ist extrem schnell mitgewachsen, weswegen man zum Glück auch nicht abgehängt wurde.
Und dann gab es ja eine neue Entscheidung, richtig?
Genau, ja. Dann gab es eine neue Entscheidung, dann habe ich nochmal die Seiten gewechselt, so würde ich es nennen. Ich habe ja schon einmal, ich habe immer gesagt, ich habe die Seiten gewechselt von der Anwältin zum Mandanten, zur Mandantin. Und dann habe ich die Seiten gewechselt und bin auf Investorenseite gegangen. Und bin jetzt seit November 2023 Venture-Partnerin bei Auxo, wie du gesagt hast, einem Female Catalyst Fund.
Ja, genau. Das muss man nämlich wirklich dazu sagen. Auxo ist ein sehr besonderer Fonds. Du kannst besser erklären als ich, warum. Aber man muss wirklich, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele weibliche Investorinnen es gibt und wie ihr das angeht, dann ist das schon ein sehr, sehr besonderer Weg.
Genau. Also Auxo ist ein Frühphasenfonds. Das heißt, wir investieren auch in Startups, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Und die Bedingung eines Investments ist, dass mindestens eine Frau im Gründungsteam ist, die dann auch mindestens 20% der Anteile hält. Also die dementsprechend auch eine wirklich relevante Rolle im Gründungsteam einnimmt. Und das Kapital, was wir eingesammelt haben von Investoren und Investorinnenseite, also womit wir investieren, das Geld, mit dem wir investieren, das kommt auch überwiegend von Frauen. Und somit sagen wir immer, wollen wir ein Flywheel kreieren in diesem Ökosystem, im Venture Capital Ökosystem. Also das heißt, überwiegend weibliches Kapital in weibliche Gründerinnen investieren, weil wir fest davon überzeugt sind, dass die häufig eben noch so ein bisschen ein Blindspot sind bei traditionellen VCs, weil es einfach eine sehr männerdominierte Branche ist und das dazu führt, dass gerade auch auf Frauen ausgelegte Geschäftsmodelle manchmal so ein bisschen zwischen die Stühle fallen, weil die Männer sie anders beurteilen als die Zielgruppe Frauen, aber auch generell, weil wir einfach überzeugt sind, dass diverse Gründungsteams, was auch die Zahlen belegen, einfach erfolgreicher sind, also wenn eine Frau eben im Gründungsteam mit dabei ist.
Ja, das Thema Frauenförderung begleitet dich sowieso durch ganz, ganz viele Bereiche. Ich will jetzt ein bisschen auf dein politisches Engagement zu sprechen kommen, das ja auch enorm ist. Du hast kürzlich eine sehr, sehr große Kampagne mit Verena Pauster zusammen gemacht zum Thema Elterngeld. Du hast auch davor natürlich schon politische Erfahrungen gesammelt mit der Initiative Stay on Board. Wie kam es dazu?
Ja, das war auch wieder so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Zufall. Ich weiß gar nicht, das klingt doof. Wahrscheinlich war es das auch irgendwie nicht, weil beispielsweise Stay on Board, das ist die erste Initiative, die ich im gesellschaftspolitischen Bereich gemacht habe, die kam dadurch, dass Verena und ich abends irgendwie zusammensaßen und über Delia Lachance gesprochen haben, die Gründerin von West Wing. West Wing war zu dem Zeitpunkt schon an der Börse und damit eine AG und Delia Vorständin. Und wir hatten beide an dem Tag die Meldung gelesen, also Verena und ich, dass Delia ihren Vorstandsposten aufgeben muss, um in Mutterschutz beziehungsweise danach dann Elternzeit gehen zu können, weil sie eben wieder schwanger war mit damals, glaube ich, dem zweiten Kind. Und dann ist uns ein Missstand aufgefallen oder wir haben darüber diskutiert, nämlich dass Vorständinnen nicht die Möglichkeit hatten, eine familienbedingte Auszeit zu nehmen. Also für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel für den Mutterschutz, das Mandat niederzulegen und dann wieder zurückzukehren, wenn diese Zeit vorbei ist. Es war zu dem Zeitpunkt so, dass nur eine komplette Niederlegung des Mandats möglich war, um aus der Haftung genommen zu werden und es kein Recht auf Rückkehr gab. Also das heißt, im schlimmsten Fall bedeutete eine Schwangerschaft für eine Vorständin das Ende der Vorstandskarriere, denn man war auf die Gunst des Aufsichtsrats angewiesen, um überhaupt wieder zurückkehren zu können und die Hürden waren so hoch und die Rechtsunsicherheit, dass sich häufig dann dazu entschieden wurde, dass man sich einfach trennt. Das gleiche galt für Krankheit, längerfristige Krankheit und für die Pflege eines Angehörigen. Und diese Umstände waren für uns halt eine klare Benachteiligung bzw. Diskriminierung von Frauen in Führungspositionen. Und wir haben uns wirklich an den Kopf gefasst und haben gesagt, das kann doch nicht sein. Was kann man da machen? Und ja, das war so ein Aha-Moment, für mich auch so ein Erweckungsmoment, was mein gesellschaftspolitisches Engagement anging, weil Verena dann einfach gesagt hat, nee, das können wir so nicht akzeptieren. Das geht nicht, da müssen wir was machen. Und dann haben wir über LinkedIn aufgerufen und haben Juristinnen und Juristen gefragt, wie sieht's eigentlich aus, wie ist die Rechtslage, und haben gemerkt, dass das wirklich so im Gesetz verankert ist. Das ist einfach schlichtweg eine harte Diskriminierung.
Was sicher auch den Hintergrund hatte, dass es so zu diesem Zeitpunkt und auch jetzt natürlich, wobei sich die Situation verbessert hat, aber wir immer noch nicht am Ziel sind, einfach extrem wenig weibliche Vorständinnen existiert haben, ne?
Ja, es haben wenige existiert, aber es gab schon welche. Wir waren überrascht, wir haben dann diese Initiative gestartet, also das heißt, wir haben ein Team gegründet, wir haben verschiedene Unterstützerinnen aus Politik, Wirtschaft, die eine große Reichweite haben, haben wir hinter uns versammelt, um das Thema nach vorne zu pushen und medial auch vor allen Dingen auf die Agenda zu setzen und der Politik so Druck zu machen. Und in diesem Zusammenhang, weil das Thema so sichtbar wurde, haben sich auch immer mehr Betroffene bei uns gemeldet. Und das war wirklich erschütternd, was wir da gehört haben, wie sehr das zur Lebensrealität von Frauen in Führungspositionen, die eben in einer AG angestellt sind oder einer SE, wie sehr das dazugehört, die Familienplanung entweder hinten anzuschieben oder teilweise wirklich einfach unliebsame Vorständinnen, die so aus dem Amt gehoben worden sind, weil der Aufsichtsrat eben gesagt hat, nee, es gibt kein Rückkehrrecht.
Ja, was ja eigentlich so eine Entweder-Oder-Entscheidung fast erzwingt, indem man sagen muss, okay, wenn ich das eine möchte, kann ich das andere nicht haben, was ja sicher nicht zur Förderung von Vereinbarkeit beiträgt.
Absolut. Und darüber hinaus darf man auch nicht vergessen, deutsche Vorstände und Vorständinnen haben einfach eine Vorbildfunktion. Nicht nur für ihre Unternehmen, sondern generell. Und wenn es in diesem Bereich wieder möglich ist, also wir sehen keine schwangeren Vorständin. Das ist schon schade genug. Das wäre schon wirklich ein tolles Bild. Wir haben aber auch bis jetzt keine Männer im Vorstand gesehen, die gesagt haben, ich bin jetzt für x Jahre im Amt und davon nehme ich mir 3 Monate Elternzeit, weil meine Frau auch arbeitet und weil wir uns das gleich aufteilen. Gab es nicht. Gibt es jetzt zum Glück, aber gab es bis dahin nicht. Und diese Vorbilder, solange die uns fehlen, wird es schwer. Und wir brauchen eben auch die Männer im Boot. Also darüber hinausgehend, dass wir den Frauen natürlich die schwangerschaftsbedingte Auszeit ermöglichen, müssen wir auch den Männern ermöglichen, beziehungsweise die Umstände gewährleisten, dass Männer in Elternzeit gehen können, damit es einfach auch eine gerechtere Aufteilung gibt. Und da brauchen wir noch mehr Vorbilder. Und wenn es schon in den Vorstandsetagen nicht möglich war, wie soll es dann im Unternehmen runtergebrochen werden, wenn man denkt, man kann eben nur Karriere machen, wenn man nicht in Elternzeit geht?
Was ist da dein Eindruck? Du hast ja immer noch mit vielen Juristen zu tun. Ist Elternzeit von Männern bei Juristen, wird das gerade zur Normalität oder hast du das Gefühl, das kommt immer noch sehr selten vor?
Also ist immer noch eine der schwierigen Branchen in dieser Hinsicht, finde ich. Es ist wirklich erschreckend, wie welcher Ton in da noch herrscht. Und da muss ich auch sagen, auch aus meinen Touchpoints in Kanzleien, was mir da entgegengebracht wurde, bis hin zu Sprüchen mit, naja, aber du hast ja die Möglichkeit, sonst irgendwann schwanger zu werden, wenn man so viel zu tun hatte und so mal mit Kollegen darüber sich ausgelassen hat, wie anstrengend das alles ist. Also das ist schon nicht das modernste Umfeld, muss man leider so sagen. Und deswegen hinken die Kanzleien da immer noch hinterher. Sie ermöglichen es, aber das hängt auch immer stark von dem jeweiligen Partner und der Abteilung, Praxisgruppe ab, in der man ist.
Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Sie ermöglichen es häufig, aber es muss dann natürlich auch gelebt werden. Wenn es in der Theorie besteht, aber es dann tatsächlich niemand macht, dann ist es halt, kann es keinen Vorbildcharakter und Ähnliches entwickeln, sondern ist halt nur was auf dem Blatt Papier steht, aber nicht gelebt wird.
Ja. Und die Frauen auch. Also da muss man auch sagen, da gibt es ja auch immer wieder Negativbeispiele, die auch anderen Frauen dann ihre Art aufzudrücken, nur weil sie nach 3 Monaten schon wieder im Job waren, erwarten sie das dann von ihren Teammitgliedern auch. Das ist auch schwierig. Also wir brauchen allgemein einfach noch eine größere Toleranz, was das Thema angeht, dass jeder da sein Lebensmodell selber wählen kann und dass man einfach als Unternehmen und auch persönlich sich so aufstellt, dass ein Karriereeinstieg in den unterschiedlichen Lebensphasen dann wieder möglich ist.
Nochmal zurück zu Stay on Board. Wie startet man denn dann eigentlich eine Petition oder eine Initiative? Also gibt es da dann noch irgendwelche rechtlichen Anknüpfungspunkte, die man umsetzen muss? Oder?
Also Stay on Board war keine Petition. Das war anders als jetzt die Elterngeld-Petition. Stay on Board haben wir wirklich so als Initiative gestartet, haben, wie ich sagte, versucht, möglichst viel Sichtbarkeit zu generieren, um das Thema auf die Agenda auch der Politik zu packen, haben durch Politiker und Politikerinnen und auch Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, haben wir einfach Druck ausgeübt auf die Bundesregierung, dass sie sich diesen Missstand angucken. Wir hatten da mit dem Zeitpunkt auch Glück, weil es gerade sowieso um die Neuregelung des FIPO G2 ging, wo diese Themen auch geregelt sind. Wir hatten extrem wenig Zeit. Wir wussten, das geht mit einer, wenn wir was ändern wollen, brauchen wir eine Gesetzesänderung. Und da wussten wir müssen das jetzt irgendwie ja in den Bundestag bringen. Und im Endeffekt wirklich dieses ganze Gesetzgebungs- bzw. Gesetzänderungsverfahren müssen wir einleiten. Und das haben wir nur durch öffentlichen Druck hinbekommen, weil das Stay on Board, muss man sagen, war ein sogenanntes Kopfnicker-Thema. Also jeder, der davon gehört hat, hat gesagt, ach nee, das geht ja nicht. Da stimme ich euch zu. Das darf ja nicht sein. Das war jetzt bei der Elterngeldgeschichte ein bisschen anders, aber deswegen.
Da kommen wir gleich noch zu.
Genau. Deswegen war es da eben so, dass wir einfach erstmal dieses Kernteam gegründet haben. Wir haben das inhaltlich aufbereitet, haben ein Positionspapier geschrieben, haben das dann Politikern und Politikerinnen auf allen Kanälen, wir konnten, zugespielt, haben über den Missstand aufgeklärt und haben uns dann damit beschäftigt, welches Gesetz geändert werden muss, haben dort auch einen Formulierungsvorschlag gemacht und das dann eben über öffentlichen Druck, über Sichtbarkeit einfach so auf die politische Agenda gesetzt.
Und es gab ja ein Happy End. Ne?
Es gab ein Happy End. Genau. Es hat geklappt. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, die Gesetzesänderung ist durch und die bewirkt jetzt, dass schwangere Vorständinnen in Mutterschutz gehen können, was wirklich ganz toll ist. Also einen verbindlichen Anspruch darauf haben und dass es auch generell möglich ist, für Vorstände und Vorständinnen Elternzeit, Pflegezeit für nahe Angehörige zu nehmen oder eben im Falle einer längeren Krankheit bis zu 3 Monate Auszeit zu nehmen, ohne dass das sich irgendwie negativ auf das Mandat auswirkt.
Was war das für ein Gefühl, als das dann umgesetzt wurde und du wusstest, okay, ihr habt hier wirklich was verändert, das ist auch lebensverändernd für viele, viele Personen, die sich eben genau in dieser Situation befinden oder befinden werden?
Also es war ein Wahnsinnsgefühl, weil ich zu dem Zeitpunkt, als das geändert wurde, war, ich muss mal überlegen, ich glaube, da war ich im 9. Monat schwanger selber und habe gedacht, oh wow, also wir haben einen Sohn bekommen und ich habe gedacht, oh, jetzt habe ich irgendwie ein kleines bisschen dazu beigetragen, dass die Entwicklung hoffentlich in die richtige Richtung geht für die nächsten Generationen. Und gerade so in der Schwangerschaft mit der Geburt von unserem Sohn war das für mich wirklich sowas, dass ich gedacht habe, boah, das ist irgendwie wunderschön, dass ich für die da kommen, hoffentlich so ein, zwei schöne Richtungsweiser.
Steine aus dem Weg geräumt habe.
Und deswegen, das war für mich so sehr glücklich, so mit mir selbst, so im Inneren war ich sehr zufrieden und das war das viel mehr wert, diesen Einfluss zu haben auf das, was da kommt, als jetzt, dass das groß in den Medien aufbereitet wurde oder so.
Ja, das ist absolut nachvollziehbar und hatte ja offensichtlich auch Lust gemacht, mit Verena Pauster nochmal anzugreifen, was das Elterngeld angeht. Das war, glaube ich, kein klassischer Kopfnicker-Fall, wie du vorhin gesagt hast, sondern da ist euch ja auch ein echt starker Gegenwind entgegengeweht. Ja. Kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie es eigentlich dazu kam und ja auch was die Ausgangslage dazu war?
Also es war so, dass wir an dem Abend zusammen saßen, Verena und ich, als das Familienministerium verkündet hat, dass es um die Sparvorgaben des Finanzministeriums zu erfüllen, wir wissen ja alle, dass der Haushalt ein bisschen knapper ist noch als in den letzten Jahren, dass das Familienministerium plant, die Einkommensgrenze beim Elterngeld zu halbieren. Also das heißt, das Elterngeld für Paare mit einem zu versteuernden Einkommen von über 150.000 Euro pro Jahr zu streichen. Und dann haben wir gesagt, gut, das trifft nun wirklich, muss man sagen, ins Herz der Akademikerinnen und Akademiker, die lange auch dafür gearbeitet haben, die später Kinder kriegen und gerade so über diese Einkommensgrenze als Paar rutschen und benachteiligt, auch da kamen wir wieder aus der Ecke, einfach wirklich auch Frauen in Führungspositionen und neue, moderne Familienmodelle. Und wenn dann man als Frau wieder zu 100% in die Abhängigkeit, unabhängig davon, ob man verheiratet ist oder nicht, des Partners rutscht oder der Partnerin, wenn man eben in die Kinderbetreuung geht nach der Geburt, also nach diesem Mutterschutz, 8 Wochen nach der Geburt. Hinzu kommt, dass in Deutschland über 400.000 Kita-Plätze fehlen. Also wer soll sich denn dann eigentlich um das Kind kümmern, wenn man ja wieder so früh, auch so schnell wieder in den Job geht und der Mann eben die Elternzeit auch nicht nehmen kann, weil wir nicht die Möglichkeit eines finanziellen Ausgleichs haben. Und dann haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, Verena hatte in der Nacht noch eine Petition bei Change.org gestartet, die halt innerhalb von kürzester Zeit wirklich Zehntausende und dann Hunderttausende Unterschriften eingesammelt hat und haben einfach gesagt, also das Elterngeld ist ein so erfolgreiches das erfolgreichste gleichstellungspolitische Instrument. Das wollen wir schützen für eine so große Gruppe, wie es nur geht. Und gerade für die, die eben später Kinder kriegen und nicht von ihrem Vermögen leben, wie das gerne mal so ein bisschen dargestellt wurde, sondern die eben auch, ne, das sind Ärztinnen, Ärzte, das sind Juristen, ganz klar, das ist egal, ob im öffentlichen Dienst, in den Kanzleien, da kommt man schnell drüber. Und das, ja, da wurden wir so ein bisschen überrannt von dem dann Erfolg der Petition, die Verena gestartet hatte, und haben dann erstmal festgestellt, dass eine Petition bei Change.org schön und gut ist, aber überhaupt nichts bringt, sondern dass man die auf der Seite des Bundestags offiziell einreichen muss. Und dann haben wir das nochmal nachgeholt, haben dann da auch relativ schnell im sechsstelligen Bereich Unterschriften eingesammelt. Und wenn du 50.000 Unterschriften oder mehr hast bei einer Petition, einer offiziellen Petition über den Bundestag, dann wirst du zu einer Anhörung eingeladen vom Petitionsausschuss. Und das hatten wir eben erreicht. Und dann kam es zu dieser auch, sage ich mal, viel diskutierten öffentlichen Anhörung im Bundestag.
Und das Gegenargument von vielen war ja, die gesagt haben, das trifft doch eigentlich nur so eine kleine Gruppe an Menschen, wenn man sich Deutschland im Gesamten anschaut, denen geht es ja sowieso schon gut. Aber ich fand, und das fand ich auch in der Anhörung sehr stark, ich finde, das habt ihr sehr stark ausgehebelt. Vielleicht hast du das Argument noch parat.
Genau, also sie haben zu uns gesagt, das war so der größte Gegenwind, mit dem wir gearbeitet haben, dass wir als reichen Lobbyisten beschimpft worden sind und warum schützt man eine Gruppe, ne? Wie du sagst, die sowieso.
Und wenn ich da mal einhaken darf, dieses beschimpft ist ja nicht einfach nur so dahingesagt, ne? Also Verena und du, ihr habt da richtig was abgekriegt, trotz eures ehrenamtlichen Engagements letztlich. Also ihr wurde damit wirklich anfeindet und Ähnlichem konfrontiert.
Ja, wir haben uns für die Sache stark gemacht. Also sowohl Verena als auch ich, wir vertreten keine Parteiinteressen, sondern es geht uns wirklich, wenn wir was machen, auch unabhängig voneinander, dann geht es um die Sache und das ist immer ehrenamtlich. Und da fließt viel Zeit rein und auch andere Ressourcen. Und das, man rechnet damit, dass Gegenwind kommt, aber was in dieser Debatte teilweise passiert ist, das war schon unter der Gürtellinie, weil man so persönlich angegriffen wurde. Es lag auch teilweise an der öffentlichen Debatte, weil es ein starkes Vermixen gab mit verschiedenen Positionen im Familienministerium und der Kindergrundsicherung und so weiter und so fort, was nichts miteinander zu tun hat. Aber das wurde auch in der öffentlichen Debatte nicht immer getrennt. Und dadurch hatten einfach manche Menschen auch die Sorge, wenn sie nicht so gut informiert waren, dass wir für etwas kämpfen, was anderen weggenommen wird und Gutverdienenden zugetan wird, obwohl die es gar nicht so sehr brauchen. Dabei ist das definitiv nicht der Fall. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die man sich da angucken muss. Und wir haben es hier, was ich schon meinte, bei dem Elterngeld, da geht es nicht um eine Sozialleistung, sondern es geht um eine Lohnersatzleistung, die einen gleichstellungspolitischen Hintergrund hat. Nämlich, dass die Frau nach der Geburt nicht in die hundertprozentige Abhängigkeit des Partners oder der Partnerin rutscht. Und das für eine Gruppe, die deutlich größer war als die Zahl, die das Familienministerium genannt hat. Also wir hatten ja, wie gesagt, über 600.000 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen auf der Change.org-Seite und auch im sechsstelligen Bereich Unterzeichner und Unterzeichnerinnen bei der Bundestagspetition. Das ist einfach eine sehr große Gruppe, die das trifft, und Frauen, die das im Herz ihrer Selbstständigkeit trifft, in einem der verletzlichsten Momente. Du bist selber Mutter, du weißt, wie sich das anfühlt. Das ist einfach, man gibt sowieso schon einen Teil seiner Selbstständigkeit auf. Und du hast auch, wenn gerade Juristen und Juristinnen, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, investieren lange und viel auch Geld in ihre Ausbildung und fangen spät an zu arbeiten. Und man hat in dieser Zeit nicht die Möglichkeit, 1.800 € pro Monat zurückzulegen, um dann sich ein Jahr Elternzeit leisten zu können oder andere Beträge. Wie lange soll man dann noch, wenn man gerade so in Lohn und Brot ist als Jurist oder Juristin und auch noch andere Altersvorsorge natürlich betreibt, wie lange soll man denn noch mit dem Kinderkriegen warten, um Rücklagen zu bilden, damit man diese Zeit abpuffern kann und auf eigenen Beinen finanziell bleibt, als gerade als Frau nach der Geburt, wenn einem dann diese wirklich auch schon Mindestleistungen die diese Lohnersatzleistung in Form des Elterngeldes gestrichen wird. Und das ist einfach was, das tat uns wirklich schmerzlich weh. Die Leute, die haben Kredite laufen, die haben Mieten, die leben in Großstädten, die können nicht einfach sagen, wir ziehen dann halt in eine kleinere Wohnung, wenn ein Kind kommt, was sowieso schon ja eigentlich genau umgekehrt der Fall ist. Man hat Verbindlichkeiten, Studienkredite. Also die Nachrichten, die wir bekommen haben, waren so vielfältig, dass man einfach gemerkt hat, das trifft nicht die Reichen. Das trifft Menschen, die hart dafür gearbeitet haben, da zu stehen, wo sie stehen, die gerade angefangen haben zu arbeiten oder Ärztinnen und Ärzte, die dort jetzt gerade sind und die nie irgendetwas verlangen vom Staat, aber die zumindest in dieser Zeit dieses Stückchen Unabhängigkeit sich bewahren müssen auch und die das auch brauchen teilweise, um ihre Lebenshaltungskosten in den Großstädten überhaupt tragen zu können. Stichwort BAföG zurückzahlen, also Studienkredite und Co. Und ja.
Klar. Und wie lief das dann in der Praxis ab? Also ihr habt dann diese Anhörung gehabt und was waren dann die nächsten Schritte? Und was würdest du auch sagen, hat dich als Juristin schon darauf vorbereitet, so eine Petition durchziehen zu können?
Also darauf vorbereitet hat mich auf jeden Fall, dass ich auch schon bei Stay on Board, muss ich sagen, dass man das Gesetzgebungsverfahren einfach kennt, dass man mit diesen Prozessen doch irgendwie aus dem Studium vertraut ist. Ich hatte danach nie wieder was damit zu tun, aber irgendwas bleibt hängen und wenn man sich dann wieder damit beschäftigt, merkt man, ah, alles klar, es kommt mir alles bekannt vor, sitzt wieder.
Das sind die Staatsorganisationsrechtsklausuren aus der Zwischenprüfung oder
Genau. Und das hat schon geholfen und generell auch gerade bei der Petition, dass man einfach weiß, worauf es auch rechtlich ankommt, um so etwas schützen zu können oder umsetzen zu können. Also, dass man einfach keine Luftschlösser baut, sondern dass man die politischen Prozesse auch durch das juristisch Erlernte besser versteht und deswegen anders darauf eingehen kann und nicht blauäugig oder so ein bisschen naiv in so einem Petitionsausschuss sitzt und sagt, ihr könnt doch jetzt aber stattdessen das, das und das machen, sondern einfach weiß, nee, das können die nicht, deswegen müssen unsere Vorschläge so gewisse Anforderungen erfüllen. Und diese dadurch praxisnahen Vorschläge machen zu können, Alternativvorschläge machen zu können, sowohl bei Stay on Board als auch bei Elterngeld, das kam definitiv auch aus dem juristischen Background. Wir haben bis hin zur Verfassungsmäßigkeit von gewissen Maßnahmen irgendwie in dieser Anhörung diskutiert und da hilft es natürlich sehr.
Hattet ihr euch da recht schnell ein kleines Team auch zusammengestellt? Also das meiste war definitiv auf deinen und Verenas Schultern, aber kann man das alleine stemmen oder muss man sich da auch nochmal Expertise von außen dazu holen?
Nein, also das kann man nicht alleine stemmen, gerade wenn beide noch Jobs haben und Kinder und auch noch andere Aktivitäten. Verena hat ihre studentische Hilfskraft, die für sie verschiedene Dinge macht, hat sie sehr stark eingebunden und wir hatten Support von zwei ganz tollen Frauen, Luisa Plasberg und Lilly Vogel, sagen die uns wirklich da ganz toll auf der politischen Seite unterstützt haben, weil die Prozesse gut kennen, weil die damit in ihrer beruflichen Laufbahn schon Touchpoints hatten und die wirklich einfach ja uns auch immer wieder inhaltlich politisch geholfen haben. Und dann hatten wir noch auch Hilfe von einer Kommunikationsagentur, die brauchten wir dann aber gar nicht so sehr, die einfach als der Sturm sehr rau wurde, nochmal so ein bisschen uns gesagt hat, macht weiter und das Schlimmste ist vorbei und ja. Bleibt standhaft.
Hättet ihr damit gerechnet, dass es solche Wellen schlägt?
Überhaupt nicht. Gar nicht. Hat uns wirklich ganz, ganz stark überrascht und tat auch ein bisschen weh, weil man im Endeffekt macht man etwas, um eine Gruppe zu schützen. Aus Leidenschaft. Für mich ist das ein Thema, was bei mir eine große Leidenschaft für da ist. Also einfach
das
Frauen.
Das merkt man übrigens auch, wenn du darüber sprichst, sehr deutlich.
So Gleichstellungsthemen, Frauen in Führungspositionen, da haben wir einfach noch viel Luft nach oben und es liegt mir sehr am Herzen. Und dann damit konfrontiert zu werden, dass Menschen dir was Böses unterstellen und vor allen Dingen auch, womit ich das erste Mal so stark Erfahrung gemacht habe, ist dieses sogenannte, das Wort habe ich da auch gelernt, Whataboutism. Also das heißt nichts anderes, als dass Leute immer zu dir kommen und sagen, aber was ist denn damit? Warum kümmert ihr euch denn nicht darum? Warum habt ihr euch jetzt das Elterngeld ausgesucht? Warum kümmert ihr euch denn nicht darum, dass die Kindergrundsicherung erhöht wird? Warum kümmert ihr euch nicht darum, dass die Mehrwertsteuer im Gastrobereich niedrig bleibt? Also wirklich Wahnsinn. Dinge, die nichts damit zu tun haben, aber werden dann dagegen aufgerechnet und dir an den Kopf geworfen, dass du dich nicht für die richtige Sache einsetzt. Und ja, das hat uns überrascht, aber auf der anderen Seite, das ist so mein Takeaway, ist glaube ich auch ganz wichtig, darf auch das, wenn ich das erzähle, niemanden demotivieren, die Stimme zu erheben und auf Missstände oder Dinge, die einen beschäftigen, die einen bewegen, aufmerksam zu machen, wenn man sie verändern will. Gerade in diesen Zeiten ist das so unglaublich wichtig. Diese Elterngeldpetition hat einfach gezeigt, dass Demokratie und Beteiligung an der Demokratie so, so wirksam ist. Also wir haben von uns heraus privat eine Petition gestartet und waren im Bundestag und haben damit wirklich jetzt zumindest erreicht, dass ein Großteil der Betroffenen geschützt werden konnte und das Elterngeld nicht in der Form gekürzt wird, wie angekündigt, und vor allen Dingen, dass Frauen, Paare, die zu dem Zeitpunkt der Ankündigung schon schwanger waren, davon gar nicht betroffen sind. Also das heißt, man kann wirklich was bewirken als Einzelner, weil diese Demokratie so kraftvoll ist. Kraftvoll ist das richtige Wort, nicht machtvoll. Und sich einmischen in die Demokratie, das ist ein Herzstück dieser Staatsform. Und da kann ich einfach nur jeden motivieren, wirklich auch laut zu werden. Und egal, wenn es Gegenstimmen gibt und wenn es auch Menschen gibt, die es einem schwer machen, weil sie einen angreifen und unsachlich sind, dann muss man einfach sagen, ich habe gemerkt, der Rückenwind war ultimativ stärker als der Gegenwind, und es hat uns und ganz, ganz vielen ganz viel gegeben, dass wir das gemacht haben. Und in diesen Zeiten ist es deswegen wichtig, weil unsere Kultur zu debattieren, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, ist schwierig geworden. Das Umfeld für diese Debatten ist rauer geworden, und andere Meinungen zuzulassen fällt vermehrt in der großen Masse vielen Menschen schwer. Und nichtsdestotrotz müssen wir weiter diskutieren und dürfen uns nicht davon abhalten lassen, dass manche nicht damit einverstanden sind, für was man sich einsetzt. Und trotzdem sollte man da mutig sein.
Das wäre eigentlich schon das perfekte Abschlusswort, Sophie. Aber ich möchte dich trotzdem gerne noch fragen, was ist in den nächsten Wochen, Monaten bei dir geplant? Du hast so viel auf deiner Agenda. Wo sind deine Prios in den nächsten Wochen?
Also ganz klar, jetzt erstmal bei Auxo. Natürlich unsere weiblichen Gründerinnen oder die Gründerteams bestmöglich zu unterstützen und auch die spannenden neuen Deals zu finden. Also die Startups zu identifizieren, in die wir dann investieren, und gleichzeitig da auch nochmal ein stärkeres Netzwerk aufzubauen. Und dann allgemein muss ich auch sagen, weiter so meine gesellschaftspolitischen Themen voranzutreiben. Das nächste Projekt kommt ganz bestimmt. Ich habe es zweimal jetzt Zufall genannt. Wenn ich so drüber spreche, merke ich, dass es kein Zufall ist, sondern eher ein Zupacken. Wenn man so Themen sieht und sie identifiziert, dass man einfach sagt, ich nehme das jetzt an und ich mache da wirklich was. Und da freue ich mich schon drauf, was da die nächste Sache ist. Und dann habe ich noch so ein Mentorenprogramm auch für junge Juristinnen und sowas, das ich begleite, was ich einfach schön finde, weil es mir auch sehr am Herzen liegt, da nochmal andere Wege aufzuzeigen und zu motivieren.
Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz einhaken. Zu dem Mentorinnenprogramm musst du noch mal kurz was sagen.
Ja, finde ich ganz spannend. Ich wurde von mehreren Stellen angesprochen. Es gibt verschiedene kleinere Initiativen, die auch noch gar nicht so bekannt sind. Ob man einfach so einen Vortrag halten kann für junge Juristinnen, insbesondere eben Frauen, das ist nun mal so mein Thema auch. Aber auch für Männer, um aufzuzeigen, wie einfach ein anderer Weg aussieht als der klassische. Mein Werdegang ist nun wirklich, also ich bin gar nicht gerade ausgegangen, sondern immer so links und rechts abgebogen. Und da freue ich mich einfach drauf, da auch so ein bisschen zu motivieren über entweder eben Interviews, Podcasts wie diese oder auch dann einzelne Juristinnen so ein bisschen zu begleiten auf ihrem Weg und da
die dann helfen. Im Idealfall ein Startup gründen und direkt zu Auxo kommen, um dann von euch finanziert zu werden. Dann ist der Kreislauf so richtig in sich geschlossen.
Absolut, ja. Denn Juristen und Juristinnen sind großartige Gründer und Gründerinnen.
Also okay, das ist jetzt wirklich das perfekte Abschlusswort und auch nochmal eine richtig schöne Motivation. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es war so schön, mit dir vor allem über so viele verschiedene Aspekte zu sprechen. Und ich habe super viel mitgenommen und bin mir ganz sicher, alle, die sich diesen Podcast anhören, auch.
Sehr
vielen,
schön.
Vielen Dank an dich.
Danke dir.
Das war Sophie Pollock. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.